Ein Grundbaustein im psychoanalytischen Arbeiten ist der der gleichschwebenden Aufmerksamkeit. Dies meint eine spezielle Art des Zuhörens, bei der alle Mitteilungen des Patienten die gleiche Aufmerksamkeit bekommen sollen und der bzw. die Analytikerin frei von eigenen Einflüssen auf das lauscht, was sich in der Stunde zeigt, um so einen besseren Zugang zu den unbewussten Mitteilungen zu bekommen. Aber ist diese Idealregel wirklich so ideal umsetzbar? Wir haben schon gehört, dass das psychotherapeutische Arbeiten voller Widersprüche ist. Heute werden wir erkunden, welche das sind und merken, wie ambivalent der Kern der therapeutischen Arbeit eigentlich ist und welche Herausforderungen sich daraus ergeben. Dabei ganz viel Spaß! Und damit herzlich willkommen zur 26. Folge unseres psychodynamischen Podcastes. Hocherfreut, euch wieder dabei zu haben. Heute zum Thema Ambivalenz in der Psychotherapie. Und damit geht es um das vielleicht grundsätzlichste, aber dabei erstaunlich wenig besprochene Thema in der Psychotherapie, nämlich die analytisch-therapeutische Position. Und auch wenn es sich hierbei um einen Begriff handelt, der, wie man ja schon hört, grundsätzlich aus der Psychoanalyse stammt und es durchaus auch einige Punkte gibt, die wir gleich besprechen werden, die speziell auf die Psychoanalyse zu münzen sind oder vielleicht mehr auf die Analyse zu münzen sind als auf andere Therapieformen, würde ich das analytisch in der analytisch-therapeutischen Position eher in Klammern setzen. Denn meiner Meinung nach ist das Folgende auch grundsätzlich auf das psychotherapeutische Arbeiten anwendbar. Okay, aber was ist denn überhaupt gemeint mit analytisch-therapeutischer Position oder therapeutischer Position? Warum ist das Ganze so grundsätzlich? Mit dem Begriff ist eine komplexe, dynamische und vor allem widersprüchliche Struktur gemeint, die das psychotherapeutische Arbeiten ausmacht und im Inneren des oder der Psychotherapeutin repräsentiert ist. Es geht um die grundsätzliche Natur der Psychotherapie und darum, wie der oder die Therapeutin damit umzugehen vermag. Hierzu ein Beispiel. Wenn eine Patientin zu sprechen beginnt, habe ich als Psychotherapeut bereits theoretische Vorannahmen und Erwartungen im Kopf über das, was mich erwarten wird. Auf der anderen Seite wird zum Beispiel vom Psychoanalytiker Wilfried Bion gefordert, dass Therapeutinnen ohne Erinnerung, Wünsche und Vorverständnis an ihre Patientinnen herantreten. Das würde auch alle theoretischen Vorannahmen betreffen. Ähnlich wie die Forderung nach gleichschwebender Aufmerksamkeit stehen wir hier vor einem Konflikt gegenüberstehender Forderungen bzw. Pole. Die therapeutische Position in Bezug auf Theorie und Grundannahmen ist also durch eine Spannung charakterisiert zwischen theoretischen Konstrukten, die einen Rahmen vorgeben und Komplexität reduzieren, und einem Zustand, der sich davon löst, um für die unmittelbare Erfahrung offen zu sein, was wiederum unerlässlich ist, um die jeweils aktuelle psychische Realität des Gegenübers kennenzulernen. Und wie der Psychoanalytiker Ralf Zwiebel passend weiter ausführt, auch die eigene psychische Realität. Das heißt, es gehört zum Kern der Psychotherapie dazu, zu pendeln zwischen dem eigenen theoretischen Vorwissen und dem Zustand des Nichtwissens. Diese ambivalente Spannung zeigt sich aber nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Behandlungstechnik. Eine hin und her pendelnde Haltung von empathischer Identifikation mit dem Gegenüber, um im emotionalen Kontakt zu bleiben und eine vertrauensvolle Beziehung zu ermöglichen, steht einer Distanzierung gegenüber, die wiederum notwendig ist, um größere Zusammenhänge und psychodynamische Strukturen zu erkennen, sowie etwaigen Emotionsstürmen und projektiven Zuschreibungen gegenüber ausreichend stabil zu bleiben. Die Fähigkeit, zwischen diesen Positionen zu wechseln, ist auch die Voraussetzung dafür, verstehen und aussprechen zu können, was in der Stunde im Patienten, aber auch im Therapeuten vorgeht. Ralf Zwiebel formuliert es so, dass die empathische Identifikation die psychische Realität des Gegenübers spürbar macht und die distanzierende Beobachtung macht sie verstehbar. Zwiebel nennt dies die teilnehmende Beobachtung. Eine ähnlich gelagerte Spannung besteht darin, auf die gesprochenen Worte des Patienten sowie dessen nonverbale Äußerung zu hören und gleichzeitig aber auf das zu achten, was im Inneren des Therapeuten passiert. Etwas, was der Psychoanalytiker Michael Parsons als Hören mit beiden Ohren beschrieben hat. Wir könnten auch sagen, dass ein Spannungsfeld besteht zwischen der Wahrnehmung eigener, bewusster und unbewusster Anteile und den meines Gegenübers. Beide Bewegungen benötigen eine wohlwollende Einstellung gegenüber den Fantasien und Emotionen des Patienten, als auch gegenüber der eigenen. Ein anderes Spannungsfeld besteht zwischen Aktivität und Passivität, also dazwischen aktiv zu intervenieren, Rahmen zu setzen und zu lenken auf der einen Seite und der freien Assoziation des Patienten ungestörten Raum zu geben auf der anderen Seite. Wann sollte zum Beispiel ein Psychoanalytiker etwas sagen und wann ist es wichtig, den Prozess der emotionalen Bewegung nicht zu unterbrechen und zu schweigen? In diesem Zusammenhang verweist der Psychoanalytiker Michael Parsons auch darauf, dass die psychische Aktivität des Therapeuten nicht von dessen psychischer Entwicklung zu trennen ist. Und die Therapeutinnen so stets im Spannungsfeld der eigenen Entwicklungsthemen sind, welche sie mit einbeziehen, aber gleichzeitig von denen der Patientinnen trennen müssen. Störungen der therapeutischen Position entstehen, wenn es zu große Abweichungen gibt in die eine oder in die andere Richtung. Wobei das Aushalten von Abweichungen wiederum auch Teil der therapeutischen Arbeit ist. Parsons verweist zudem auf einige Spannungsfelder, die vor allem in der Psychoanalyse von besonderer Bedeutung sind und die ich kurz nennen möchte. Wir wissen zum Beispiel aus klinischen Beobachtungen und Follow-up-Studien, dass vor allem nach der Beendigung von Psychoanalysen in der Regel noch viel Entwicklung bei Patientinnen geschieht. Hier muss der Analytiker bereit sein, sich oft über lange Zeit, Analysen dauern ja mehrere Jahre in der Regel, emotional auf seine Patienten einzulassen und für deren Entwicklung zu arbeiten. Und gleichzeitig aber auszuhalten, einen wichtigen Teil dieser Entwicklung trotzdem nicht mitzubekommen. Zu dieser Entwicklung gehört auch die Spannung zwischen vorwärts- und rückwärts drängenden Kräften auszuhalten und einen Raum anzubieten, in dem diese Spannung erfahren und betrachtet werden kann, da regressive Bewegungen oft umso stärker werden, wenn im Patienten etwas in Richtung Autonomie drängt. Und, wie wir in Folge 18 zum Thema Lebendigkeit besprochen haben, muss ein Therapeut zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunftsvision pendeln können, um seinen Patientinnen zu ermöglichen, diese für sich zugänglich zu machen und so zu einer wahrhaftig lebendigen Haltung zu finden. Ein weiterer Punkt ist das Spannungsfeld von intellektuellem Verstehen und emotionalem Erleben. Vor allem, wenn es um Deutung geht, die versuchen, beides zu verbinden. Schwankungen in der therapeutischen Beziehung zwischen emotionalen Zuständen von Spannungslosigkeit, die sich bis zur Apathie und Lähmung steigern können, und Zuständen höchster Anspannung, die das Denken blockieren und Notfallreaktionen mobilisieren, sind ein weiteres Beispiel für ein Spannungsfeld zwischen Patientin und Therapeutin, welches zum Beispiel bei der Arbeit im Rahmen von sogenannten Persönlichkeits- oder frühen Störungen eine häufige Rolle spielt. Hier geht es um ein Aushandeln, welches Spannungsniveau für beide Beteiligten tolerierbar ist und wo Grenzen der Belastbarkeit bestehen. Dafür muss die Spannung allerdings erstmal zugelassen und benannt werden dürfen. Für den oder die Psychotherapeutin intensiviert sich die Spannung meist durch identifikatorische Prozesse. Also wenn zum Beispiel sich eine große Hilflosigkeit in der Therapeutin breit macht, die eigentlich Teil des Erlebens der Patientin ist. Über diesen Vorgang, den wir als projektive Identifikation bezeichnen, werden wir an anderer Stelle sicherlich nochmal sprechen. Auf der anderen Seite löst sich Anspannung oft durch distanzierende Bewegung, wobei damit nicht gemeint ist, dem anderen unempathisch gegenüber zu werden, sondern sich die mitfühlende Position dadurch zu bewahren, dass ein inneres Zurückgreifen auf zum Beispiel theoretische Konstrukte und eine beobachtende Position nur bis zu dem Punkt passiert, wie die Verbindung zum Gegenüber noch bestehen bleibt. Wenn es gelingt, diese Spannung ausreichend gut zu halten, mündet dies meist in einer Intervention, wie zum Beispiel einer Deutung, die das Geschehen beschreibt und damit dem Patienten in quasi verdauter Form anbietet, sodass dieser wiederum etwas Neues damit machen kann. Ein Therapieerfolg würde darin bestehen, wenn der oder die Patientin das im Verlauf zunehmend selbst tun kann. Jetzt hatten wir eine ganze Menge Beispiele für Spannungsfelder und Ambivalenzen in der Psychotherapie. Ich möchte aber noch darüber sprechen, dass ein ganz basaler Grund für die Schwierigkeit, die therapeutische Position zu halten, darin besteht, dass das therapeutische Arbeiten eben auch mehrere Realitätsebenen berührt. Zum einen die Ebene des alltäglichen Lebens, auf der Therapeutin und Patient sich als gleichberechtigte Menschen begegnen, sowie auch die Ebene der Übertragung, auf der zwangsläufig eine Asymmetrie durch die haltende Funktion der Therapeutin besteht, auf der sich aber auch wiederum die Vergangenheit der Patientin wiederholt und in die Gegenwart übersetzt wird. Wie gesagt, entstehen Störungen immer dann, wenn die therapeutische Position zu sehr und zu lange in eine der beiden Richtungen des Spannungsfeldes abdriftet. Wenn es nicht gelingt, die Störungen zu beheben, was mit einer Toleranz für die grundlegende Ambivalenz bzw. Paradoxie der therapeutischen Position einhergeht, führt dies zu einseitigen oder voreiligen Interventionen, die den therapeutisch bzw. analytischen Prozess stören, verkomplizieren oder sogar zum Scheitern bringen können. Gerade die Aufrechterhaltung dieser Toleranz macht es schwer, die therapeutische Rolle auszuhalten, was laut Zwiebel zu den Wünschen führt, diese aufzugeben. Wieder ein Spannungsfeld, der Wunsch, die Rolle aufrechtzuerhalten und der Wunsch, sich dieser zu entziehen. Zwiebel geht auch noch einen Schritt tiefer und sieht die analytisch-therapeutische Position eingebettet im primären Konflikt um Symbiose und Differenzierung. Was er damit meint, ist, dass die therapeutische Position uns als Therapeutinnen auch eine Getrenntheit vom Gegenüber erleben lässt, welche wir oft leugnen und was wiederum die Neigung der Annäherung und damit der Aufgabe der therapeutischen Position verstärkt. Hier würden Wünsche von Harmonie und Verschmolzenheit beim Therapeuten im Vordergrund stehen. Und es ist auch die andere Seite denkbar, da wir ja von einer Pendelbewegung zwischen zwei Polen ausgehen. Nämlich, dass wir uns als Therapeutinnen unseren Patienten als zu nahe erleben, uns das Angst macht und wir die therapeutische Position in Richtung Distanz verlassen, was mit einer Abspaltung eigener Anteile und aber auch wesentliche Aspekte der therapeutischen Position einhergehen würde, wenn die grundlegende Ambivalenz der therapeutischen Position eben nicht ausgehalten werden kann. Damit einhergehend beschreibt Zwiebel auch den narzisstischen Aspekt der therapeutischen Rolle. Wenn Grenzen und Störbarkeit natürlicher Teil der therapeutischen Position sind, können hieraus aber auch schnell Kränkung für den oder die Therapeutin entstehen, wenn das eigene narzisstisch besetzte Bild angekratzt und ins Wanken gebracht wird. Wir werden uns in einer späteren Folge noch ausführlicher mit diesem Aspekt befassen, wenn wir über das Thema Selbstoptimierung reden, welches auch unter Psychotherapeuten eine ganz schön große Rolle spielt. Eine zu große Idealisierung der therapeutischen Position kann somit auch dazu führen, dass diese nicht in ihren Grenzen ausgehalten werden kann und die Grenzen, zum Beispiel die des Nichtwissens, dann entweder verleugnet werden oder die therapeutische Position komplett zusammenbricht. So nach dem Motto, wenn ich kein perfekter Analytiker bin oder kein perfekter Psychotherapeut sein kann, bin ich gar keiner. Ein letztes wesentliches Spannungsfeld besteht in der, wie Zwiebel sagt, verwurzelten Bisexualität der therapeutischen Position. Damit spricht er das Feld zwischen dem maskulin-väterlichen Pol, er meint zum Beispiel die aktive, deutende Funktion, und dem feminin-mütterlichen Pol an, also empathisches Zuhören, Aufnehmen und Versorgen und das Anerkennen der Störbarkeit. Mir ist an dieser Stelle abermals wichtig zu sagen, dass mit maskulin und feminin nicht Mann und Frau gemeint sind, ebenso wie hierin keine Wertung liegt. Es geht darum, dass die therapeutische oder analytisch-therapeutische Position den oder die Therapeutin vor die Herausforderung stellt, beide archetypischen Konstrukte in sich zu vereinen und zwischen ihnen pendeln zu können. Hat zum Beispiel ein Psychotherapeut ein inneres Problem mit der eigenen Feminität, kann dies zum Verlust der therapeutischen Position führen, weil er vielleicht haltende Interventionen meidet und stattdessen übermäßig Druck beim Patienten aufbaut und diesen zur Aktivität bewegen will, wobei er dann aber den Kontakt zu dem verliert, was im Patienten tatsächlich vor sich geht. Wir haben schon gehört, dass die therapeutische Position nicht nur durch Ambivalenzen in verschiedenen Bereichen gekennzeichnet ist, sondern auch dadurch, dass sie anfällig für Störungen ist. Dies wird wiederum sowohl durch die Eigenschaften des Patienten sowie des Therapeuten, aber auch der klinischen Situation als Bindeglied zwischen ihnen beeinflusst. Die Arbeit mit dieser Störbarkeit ist dabei nicht etwa eine Nebensächlichkeit, sondern einer der Hauptpunkte des psychotherapeutischen und vor allem analytischen Arbeitens, weil wir uns gerade hier auf das konzentrieren, was sich im therapeutischen Raum abspielt. Hier wird allerdings etwas von dem oder der Psychotherapeutin erwartet, was, wie Zwiebel sagt, einem Kunststück des Baron Münchhausen gleichkommt. Denn durch die Störung bzw. den Verlust der analytisch-therapeutischen Position stehen ja gerade die Haltung und Funktion nicht mehr vollständig zur Verfügung, die es braucht, um die Störung zu beheben. Wenn zum Beispiel ein Psychotherapeut selber so blockiert ist, dass er im Gegenüber ein Erleben vom Verlassenwerden intensiviert oder er sich zu einer Deutung hinreißen lässt, die eine ungewollte Kränkung auslöst. Manchmal sind diese Störungen tatsächlich auch nicht ohne die Hilfe des Patienten zu bewältigen, sei es durch einen direkten Hinweis oder durch unbewusste Kommunikation, die allerdings genügend Aufmerksamkeit beim Therapeuten erfordert. Schwerwiegendere Störungen lassen sich oft zwischen den Stunden beheben, durch Reflexion, Dokumentation, Supervision und Intervision. Ein anderes, offensichtlicheres Beispiel für Störungen der therapeutischen Position betrifft das Spannungsfeld von Nähe und professioneller Distanz. Wenn zum Beispiel ein Therapeut sich in seine Patientin verliebt und sich zu Handlungen und Interventionen entschließt, die zu stark durch eigene Bedürfnisse geprägt sind. Vielleicht passiert dies auch gerade bei einem Patient oder einer Patientin, der oder die durch emotionale oder sexuelle Verführung Bindung herstellt. Wenn der oder die Therapeutin sich nun unbedacht darauf einlässt, kann dies zerstörerische Folgen nach sich ziehen. Hier gab es allerdings vielleicht schon eine andere unerkannte Störung im Vorfeld, falls der Therapeut privat gerade eine Trennung erlebt hat und deshalb selbst emotional verwundet und bedürftig in die Sitzung kam. Die Störung hier betrifft dann das Spannungsfeld der eigenen emotionalen Balance. Was ich damit zeigen möchte, ist, dass die verschiedenen Punkte nicht nur jeweils störungsanfällig sind, sondern wie ein Netzwerk auch zusammenhängen. Störungen entstehen wohl am häufigsten, wenn der Patient zum Objekt des therapeutischen Ehrgeizes wird. Der Therapeut den Patient in scheinbarer wissenschaftlicher Neutralität auf Distanz halten muss oder der oder die Therapeutin überwiegend persönlich reagiert, also eben gekränkt, verliebt, verärgert, enttäuscht und so weiter. Dabei sind alle die besprochenen Pole grundsätzlich Teil der therapeutischen Position und nicht per se problematisch. Im Gegenteil, es bedarf zum Beispiel eines therapeutischen Ehrgeizes und einer gewissen Idealisierung der eigenen Arbeit, ebenso wie professioneller Distanz und dem Einbezug persönlicher Gefühle. Die Kunst besteht, wie so oft, in der Integration dieser Aspekte. Wie gesagt, Störungen der analytischen Position entstehen nur, wenn wir zu lange und zu oft in einem der Pole verharren, beziehungsweise in einem Extrembereich, und die Flexibilität, also die Fähigkeit zum Hin- und Herpendeln verloren geht. Zusammenfassend können wir sagen, dass all das, was eine Psychotherapeutin tut, also das Zuhören, Einfühlen, Verstehen, Nachdenken, Zusammenhänge herstellen, generalisieren, erinnern, Grenzen setzen, aufnehmen, behalten, zurückgeben, Dasein, anerkennen, intervenieren und so weiter. Ich könnte diese Liste, glaube ich, noch über Stunden fortführen. Voller Widersprüche ist. Und so die therapeutische Position als solche voller Widersprüche und hochgradig störungsanfällig ist. Wir haben auch gehört, dass dies wiederum in der Natur der therapeutischen Position liegt und dass die Toleranz der Widersprüche sowie der Störung ausschlaggebend dafür ist, dass ein Therapeut flexibel und lebendig bleiben und somit die therapeutische Position halten kann. Nun haben wir uns heute auf die Seite des oder der Psychotherapeutin konzentriert. Aber natürlich ist Psychotherapie in erster Linie Beziehungsgeschehen. Das bedeutet, dass das, was aus alledem entsteht und was die analytisch-therapeutische oder therapeutische Position ins Wanken bringt, und auch, was sie wiederherstellt, immer auch mit dem Gegenüber, also mit dem oder der Patientin zu tun hat. Und damit sind wir auch am Ende der heutigen Folge angekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Heute mal zu einem wieder ganz, ganz grundlegenden Thema der psychodynamischen Psychotherapie. Bewertet die Folge gerne dort, wo ihr sie hört. Das hilft dem Podcast beim Wachsen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr mir auch auf Instagram unter hocherfreut-podcast folgen. Dort findet ihr nicht nur Inhalte zu den Podcast-Folgen, sondern auch noch zu diversen anderen Themen drumherum. Ansonsten, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.